Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Die Beihilfe zum selbstbestimmten Suizid, also einer bestimmten Form der Sterbehilfe, die ist in Deutschland nicht richtig gesetzlich geregelt. Und das führt dazu, dass es für Menschen, die todkrank sind und den Wunsch haben, selbstbestimmt sterben zu wollen, sehr schwierig bis unmöglich werden kann.
Also bei ihm waren es dann 4 Wochen, wo er eigentlich ausschließlich im Bett lag und nur darauf gewartet hat, dass es zu Ende geht.
Das sagt Marius. Sein Vater hatte einen unheilbaren Hirntumor und hätte gern von der Möglichkeit des assistierten Suizids Gebrauch gemacht. Wie die Gesetzeslage aber dazu beigetragen hat, dass das am Ende dann nicht so wirklich ging und was der Bundestag dazu heute entschieden hat. Es gab nämlich 2 Entwürfe zu einer Gesetzesänderung. Darüber sprechen wir heute. Es ist Donnerstag, der 6. Juli. Ich bin Rahel Klein und ich freue mich, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova.
Welche gesetzlichen Regelungen sollen gelten, wenn sich jemand das Leben nehmen will, weil er oder sie zum Beispiel sterbenskrank ist und dafür Hilfe von jemand anderem in Anspruch nehmen will? Darum geht's bei der Frage um den assistierten Suizid. Heißt, eine sterbenskranke Person bekommt Medikamente verschrieben, die er oder sie dann selbst einnimmt. Und dieser assistierte Suizid ist aber in Deutschland nicht richtig gesetzlich geregelt. Das Bundesverfassungsgericht hat vor 3 Jahren gesagt, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben und auch darauf, sich dafür Hilfe zu holen. Nur wie diese Hilfe aussehen soll, das ist seitdem offen. Heute hat der Bundestag über 2 Gesetzentwürfe abgestimmt, die das ändern wollten. Der eine kam von der Gruppe um den SPD-Politiker Lars Castellucci und sah vor, den assistierten Suizid zwar generell unter Strafe zu stellen, aber unter ganz bestimmten Ausnahmen möglich zu machen.
Der Zugang zum assistierten Suizid muss ermöglicht werden, ohne daraus ein Modell zu machen. Menschen müssen vor Einflüsterungen oder in akuten persönlichen Krisen geschützt werden und die Hilfe erhalten, die sie benötigen.
Ja, und für diesen Gesetzentwurf gab es keine Mehrheit, genauso wenig für den deutlich weitgehenderen Entwurf um die Grünen-Politikerin Renate Künast. Der hätte vorgesehen, die Sterbehilfe grundsätzlich aus dem Strafrecht rauszunehmen, ein Beratungsnetz aufzubauen in Deutschland und den assistierten Suizid dann nach Beratung relativ zeitnah zu ermöglichen.
Der frei verantwortliche Suizid und das Recht, Dritte dabei um Hilfe zu bitten, ist Ausübung des Selbstbestimmungsrechts, ist Ausübung eines Grundrechts.
Ja, so hatte Renate Künast heute argumentiert, aber auch dafür gab es, wie gesagt, keine Mehrheit. Was das jetzt bedeutet, hat uns Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio erklärt.
Das heißt also, es gilt das, was immer gilt. Es ist ungeregelt, es gibt Graubereiche, aber Hilfe zum Suizid ist grundsätzlich möglich.
Ja, nur das Wie ist eben nicht geregelt. Und das macht die Arbeit von Sterbehilfeorganisationen auch weiterhin schwierig. Und man fragt sich, was folgt jetzt daraus? Geht die Debatte jetzt wieder komplett von vorne los? Gudula Geuter ist da skeptisch.
Ich bin nicht sicher, ob das jetzt in nächster Zeit wirklich passieren wird. Es gibt eine große Zahl von Abgeordneten, die schon die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nicht akzeptieren, die einfach Schwierigkeiten haben, dass man da nicht hart mit dem Strafrecht reingehen darf. Und das nimmt natürlich den Elan für eine neue Debatte, wenn es da an Regelungsmöglichkeiten fehlt. Und nun ist auch ein liberalerer Entwurf eben gescheitert, für den man auch einen Impetus haben kann. Also das müssen wir jetzt beobachten, wie die Abgeordneten das auswerten.
Ja, beide Gesetzentwürfe zum assistierten Suizid sind heute im Bundestag gescheitert. Heißt, die Hilfe zum Suizid bleibt weiter in großen Teilen ungeregelt in Deutschland.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und was das im realen Leben bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Marius. Sein Vater war in genau dieser Situation. Marius' Vater hatte einen unheilbaren Hirntumor und ist vor 2 Monaten gestorben. Marius, bei dir war ja dein Vater schwer erkrankt und er hätte eigentlich gern Sterbehilfe in Anspruch genommen. Wie kam er zu dieser Entscheidung oder diesem Wunsch?
Ja, also bei uns war das so, dass er vielleicht erstmal kurz zur Krankheit, er war letztes Jahr mit diesem Hirntumor diagnostiziert worden und relativ früh nach der Diagnose, 1-2 Wochen später, hat er sofort zu uns gesagt, er möchte gerne eine Patientenverfügung haben, weil er eben nicht als leere Hülle irgendwo liegen möchte. Mhm. Über die genaue Sterbephase haben wir uns eigentlich zunächst keine Gedanken gemacht, weil man weiß ja auch nicht, was auf einen zukommt.
Ja.
Und im April diesen Jahres, also so ein gutes Jahr später, wurden die Symptome dann relativ schlimm, also Verwirrtheit, Sprachverlust, Orientierungsverlust, epileptische Anfälle, zum Teil auch, dass er nicht mehr gehen konnte. Also alles das, was durch diesen Hirntumor ausgelöst wurde, wurde halt so schlimm, dass er letzten Endes dann den Wunsch geäußert hat, ihn gehen zu lassen. Es ist dann so gewesen, dass er in die Uniklinik geliefert wurde, eben weil es halt zu Hause nicht mehr ging mit diesen Symptomen. Und ab diesem Zeitpunkt hat er dann eigentlich den Wunsch täglich geäußert.
Wie war das für dich oder auch für euch als Familie zu hören, dass euer Vater diesen Entschluss gefasst hat und den auch täglich äußert, also dass er wirklich gehen will, dass er nicht mehr kann?
Also ganz am Anfang war das natürlich ein Schock für uns alle, weil wir uns einfach überhaupt keine Gedanken darüber gemacht haben, dass diese Sterbephase tatsächlich auch so lange gehen kann. Also bei ihm waren es dann 4 Wochen, wo er eigentlich ausschließlich im Bett lag und nur darauf gewartet hat, dass es zu Ende geht. Und wir hatten da aber auch unterschiedliche Ansichten. Also meine Mama zum Beispiel, die wollte eigentlich jeden Tag noch genießen, den wir noch hatten. Ich selber konnte das eigentlich aber ganz gut nachempfinden, warum er das möchte. Und ich meine, bei ihm war das ja auch ein relativ klarer Fall, dass es nicht heilbar ist und dass das jetzt dem Ende zugehen wird.
Ihr habt euch ja dann damals informiert, was da möglich dann war. Was wurde euch dann gesagt?
Uns selbst hat eigentlich am Anfang niemand informiert. Also mein Vater hat das ja von sich aus angesprochen und auch nicht locker gelassen. Also er hat das dann wirklich wochenlang täglich immer wieder hervorgeholt. Und irgendwann hat es mich dann auch selber so betroffen, dass ich mich mit der DGHS, also der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben, in Verbindung gesetzt habe. Und die haben uns dann sozusagen auch ein konkretes Angebot mit Bedingungen gemacht. Das waren beispielsweise die Zahlung von 4.000 Euro. Also das war auch finanziell jetzt
ja, ist viel Geld.
Genau, ja. Also wenn das jetzt irgendwann mal dann durch sein sollte, durch den Bundestag oder falls es kommen sollte, dann ist das ja auch eine Sache, die vermutlich kostenfrei sein wird. Aber aktuell gibt es halt da nur diese Möglichkeit, 4.000 Euro zu bezahlen. Es sind auch in der Regel 6 Monate Wartezeit mit 2 Gutachten. In unserem Fall hatten sie gesagt, sie können die Zeit auch auf 1 Monat verkürzen. Genau, aber das waren sozusagen die Bedingungen, die wir bekommen haben. Und
das heißt, es war relativ aufwendig, dann auch mit den Gutachten, relativ teuer und dann ja auch noch vergleichsweise lang. Also auf jeden Fall nicht einfach, sag ich mal.
Genau, und er lag ja auch in der Uniklinik hier in Köln. Und wir hatten dann auch ein Gespräch mit insgesamt 3 Ärztinnen über diesen Sterbewunsch. Und da wurde uns aber auch gesagt, dass das hier in der Uniklinik auf jeden Fall nicht möglich sein wird, sondern es müsste zu Hause in dieser Grauzone passieren. Das ist ja gesetzlich einfach gerade noch nicht geregelt und deshalb wird das sozusagen ohne einen gesetzlichen Rahmen auch schon praktiziert in Deutschland. Genau, und das wurde uns eigentlich als einzige Möglichkeit angeboten.
Und da habt ihr euch dann aber gegen entschieden oder wie ist es dann weitergegangen?
Ja, am Ende ist dann die Entscheidung gefallen, die mein Vater auch selber gefällt hat, dass wir sozusagen einen Mittelweg gehen. Er hat dann seine Medikamente absetzen lassen, um ihm eben seinen Sterbewunsch zu erfüllen, weil das ist ja erlaubt, dass man eben keine Medikamente mehr gegen die Tumore einnimmt. Genau, und dann ist er auch 2 Wochen später sozusagen auf natürlichem Wege gestorben. Ja.
Und glaubst du, dass das so dann in seinem Sinne war oder wäre es für ihn nach seinem Wunsch besser gewesen oder hätte er sich gewünscht, dass es eben doch anders abläuft? Also musste er dadurch jetzt länger leiden?
Also leiden weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, weil die Palliativmedizin hier in Köln hat natürlich auch gute Arbeit geleistet. Also da möchte ich mich auch überhaupt nicht beschweren. Da wurden wir sehr, sehr gut betreut. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, dass das schon eine sehr harte Zeit für ihn und auch für die Familie war, wo ich mir an manchen Tagen gedacht habe, das hätten wir uns sparen können.
Jetzt sind im Bundestag die 2 Gesetzentwürfe abgelehnt worden. Das heißt, es ändert sich auch erstmal nichts. Es bleibt weiterhin in großen Teilen nicht geregelt oder spielt sich dann eben in Grauzonen ab. Was würdest du dir wünschen? Welche Art von Regelung hätte euch als Familie damals auch am besten weitergeholfen?
Also ich persönlich war da sehr enttäuscht heute Morgen, als ich das gehört habe, weil es gibt ja jährlich super viele Menschen, die an unheilbaren Krankheiten erkranken. Und es gibt sicherlich auch aktuell Personen in ähnlichen Situationen, denen diese Entscheidung abgenommen wird und die diese Entscheidung selbstständig oder selbstbestimmt zu sterben eben nicht treffen können, obwohl das ja eigentlich da 2020 vom Bundesverfassungsgericht entschieden wurde. Und das macht mich traurig, dass da jetzt heute wieder mal keine Regelung zu geschaffen wurde. Ich glaube, dass wir am Ende gerne einfach die Wahl gehabt hätten. Welche Wahl wir dann letzten Endes getroffen hätten, das kann ich natürlich jetzt im Nachhinein nicht mehr sagen. Aber ich glaube, diese Wahl, diese Informationen, die wir da nicht bekommen hatten, die hätten wir uns einfach gewünscht.
Marius, ich danke dir sehr für deine Zeit, für das Teilen eurer Erfahrungen und ich wünsche dir und deiner Familie alles Gute.
Ja, danke auch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Gemüsepaprika ist eine 10 ungefähr auf der Scoville-Skala. Die misst ja den Schärfegrad bei Paprika, Chilis und Co. Tabasco-Soße liegt zwischen 1000 und 2500 Einheiten. Und die schärfste Chilisoße der Welt bei 9 Millionen Einheiten auf der Scoville-Skala. Und wir fragen uns, wann ist es zu viel für den Körper? Und warum können die einen sehr scharf essen und die anderen eher nicht? Fragen habe ich weitergegeben an Chili-Experten Alexander Hicks. Alexander, wie scharf kannst du denn essen? Also was ist das Schärfste auf der Scoville-Skala, das du je gegessen hast?
Vermutlich so im Bereich von knapp 1 Million Scoville Heat Units. Habe ich schon mal gegessen, aber das habe ich nicht so gut vertragen damals tatsächlich.
Was ist da passiert?
Habe ein bisschen Kreislaufprobleme, also eigentlich massive Kreislaufprobleme.
Mhm. Das heißt, du musstest dich dann erstmal setzen oder bist du richtig ins Krankenhaus gekommen oder wie ist das Ganze ausgegangen?
Nee, Krankenhaus war es nicht. Ich habe mich gesetzt, hab's, ich sag mal, immer so schön veratmet, also bewusst meine Atmung, immer sehr tiefe Atemzüge genommen, mich einfach gesetzt und es einfach abklingen lassen. Es hat aber auch eine ganze Weile gedauert. Bestimmt 15 bis 20 Minuten.
Und seitdem hast du es wahrscheinlich auch nicht nochmal probiert, oder?
Seitdem gehe ich ein bisschen vorsichtiger ran. Es liegt halt immer auch ganz arg an der Tagesform und manchmal schätzt man seine persönliche Tagesform halt einfach auch falsch ein und es war an dem Tag durchaus der Fall.
Man kennt das ja, ne? Also wenn man sich so auch im Bekannten- oder Familienkreis umschaut, manche finden Pfeffer oder Ingwer schon direkt zu scharf und andere können so viel Chili-Soße sich aufs Essen drauf schaufeln, ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken. Warum vertragen wir scharfes Essen so unterschiedlich?
Das ist sehr stark genetisch abhängig und natürlich auch, wie sich die Hitzerezeptoren, der Schärfestoff Capsaicin geht ja eben auf die Hitzerezeptoren, wie die ausgeprägt sind und auf welche Schärfestoffe sie eben auch reagieren. Mhm. Und nicht bei jedem Mensch reagieren die Hitzerezeptoren eben gleich auf die verschiedenen Schärfestoffe. Deswegen ist es auch durchaus so, dass jemand, es sind zwei Leute, die gleiche Chili probieren, der eine ist als deutlich schärfer empfindet als der andere und umgekehrt, wenn man dann eben nochmal eine andere zum Probieren gibt, kann es eben genau umgekehrt auftreten.
Okay,
dass eben der Facher das weniger scharf empfunden hat, plötzlich deutlich schärfer empfindet.
Mhm. Das heißt aber, wenn du sagst, hat viel mit Genetik zu tun, aber man kann es auch trainieren, schärfer zu essen, oder?
Genau, es ist eine Gewöhnungssache. Das heißt, wenn man regelmäßig scharf isst, dann kann man danach eben einfacher regelmäßig scharf essen. Das ist vergleichbar mit dem Koch, der die heiße Pfanne halt irgendwann ohne Topflappen anfassen kann, weil er eben schon so oft heiße Pfannen angefasst hat.
Mhm. Und wie sollte man das dann am besten machen, wenn man das trainieren will? Also man startet dann wahrscheinlich ganz langsam, oder?
Genau, man tastet sich ran, was verträgt man? Und dann macht man eben davon die Dosierung höher. Man versucht andere Chilis, die eben ein bisschen schärfer sind und tastet sich da einfach ran, macht es regelmäßig und dann merkt man einfach ganz schnell, dass es immer leicht und immer unproblematischer verträgt.
Und sind Chilis oder auch scharfes Essen eigentlich gesund?
Ja, also in gewissen Mengen natürlich. Also Chilis haben natürlich den Vorteil, sie fördern die Durchblutung, sie fördern den Speichelfluss. Sie haben natürlich viel Vitamin C, viele andere Vitamine, Ballaststoffe, aber eben auch Mineralien, so dass sie im Grunde sehr gesund sind. Man muss natürlich aber auch richtig zubereiten und natürlich auch in der Anwendung natürlich dann eben nicht übertreiben.
Nicht übertreiben wäre meine nächste Frage. Wann wird denn zu viel Chili auch ungesund und kann das nicht auch was mit Magen und Darm irgendwie machen?
Eigentlich Magen und Darm eher nicht. Meistens ist es eine Kombination, dass man irgendwelche anderen Sachen noch mitverzehrt, die eben diese Magen-Darm-Geschichte dann eben eher triggern. Also es gibt eben Studien, wo man sagt, ja, in Mexiko haben sehr viele Leute Probleme mit dem Magen. Das liegt wahrscheinlich an den Chilis, aber effektiv liegt es halt vermutlich eher am Trinkwasser. Aber man muss natürlich bei solchen Sachen immer vorsichtig sein. Wenn man natürlich selber irgendwelche Vorerkrankungen hat, die einem nicht bekannt sind zu dem Zeitpunkt, kann es natürlich zu Schäden führen. Es gibt so ein paar belegte Anwendungen, wo die Leute eben dann Probleme bekommen haben, wo man im Nachgang halt immer festgestellt, es war halt eben eine Vorerkrankung, genetische Vorbelastung und dementsprechend war die Chili einfach falsch in der Anwendung. Also die hätte man einfach dann nicht verzehren sollen.
Und wenn es aber viel, viel zu scharf ist, dann kann auch der Kreislauf schon mal schlapp machen, ne? Also
dann kann der Kreislauf auch schon mal schlapp machen. Aber es ist halt auch immer eine geistige Einstellung. Wenn man weiß, dass es scharf wird, dann kann man sich geistig und körperlich darauf einstellen. Dann wird es meistens auch nicht so schlimm, als wenn man überrascht wird. Chilis sind also kein Scherzartikel. Man sollte seinem Gegenüber immer sagen, es ist scharf, dann kann der sich darauf einstellen. Dann ist es meistens auch nicht so schlimm, als wenn man eben plötzlich überrascht wird.
Sagt Alexander Hicks, ausgewiesener Chili-Experte. Ich danke dir für die Infos.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist eine relativ neue Entwicklung, also diese exzessive Smartphone-Nutzung. Also ständig mit dem Daumen zu wischen, tippen, mit einer Hand Fotos zu machen und so weiter. Unsere Hand, die ein paar tausend Jahre was anderes gemacht hat, kann da schon mal Probleme mitkriegen. Vor allem mit dem Daumen. Martin Schütz aus der Deutschlandfunk Nova Redaktion kennt das Problem. Was passiert da mit dem Daumen, wenn wir den dauerhaft so über Smartphone jagen? Warum ist das ein Problem?
Ja, weil der Daumen da einfach in der Regel nicht drauf vorbereitet ist. Er ist darauf ausgelegt, dass er eben als stärkster Finger der Hand den Faustschluss macht und damit wir zum Beispiel etwas richtig festhalten können, dass er jetzt so Dehn- oder Abspreizbewegungen macht, dafür ist er eigentlich nicht vorgesehen. Und diese dauerhafte Daumenbewegung in Richtung kleiner Finger, wenn man jetzt kein Handy in der Hand hat, kann man das ja einfach mal machen, die strengt den Daumen dann doch sehr an und führt dann auf Dauer zu Schmerzen im Handgelenk. Und das hat Folgen, sagen MedizinerInnen vom Universitätsklinikum Leipzig. Sie haben nämlich den Handy-Daumen als neue orthopädische Zivilisationskrankheit ausgemacht.
Wenn ich das jetzt so bewege, ne, dann habe ich das Gefühl, es tut mir doch weh. Das ist aber jetzt, weil wir jetzt hier darüber reden. Was wird denn da konkret belastet bei
also
dem Daumen?
Im Daumen wird vor allem das Daumensattelgelenk bzw. das Daumengrundgelenk belastet. Da kommt es dann zu einer erhöhten Mobilität und der Handy-Daumen, der ist im Grunde nichts Neues für MedizinerInnen. Der tritt nur jetzt neuerdings eben bei jüngeren und jungen Patientinnen auf. Laut Leipziger Uniklinik sind die neuerdings, die Patienten, die ankommen, so 15 bis 30 Jahre alt. Bevor das Smartphone aufkam, hatten das vor allen Dingen Menschen so um die 65 und älter, die ihr Leben lang physisch hart gearbeitet haben. Also als Friseur beispielsweise und auch solche Bewegungen machen mussten. Und die hatten dann eben dauerhaft beispielsweise Sehnenscheidenentzündungen oder Arthrose.
Ich sehe einen Zusammenhang zwischen der jungen Generation und der Handynutzung
ja,
und dem Aufkommen
des Handys. Wobei sie oft gut frisiert sind.
Jetzt nutzen wir das Smartphone, aber ja wohl ziemlich oft. Das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Die Belastung ist also da. Was kann ich dagegen machen?
Also wenn du schon Schmerzen hast, zum Arzt gehen, das abklären. Grundsätzlich hilft Dehnen.
Daumendehnen.
Das geht relativ simpel. Im Grunde die sogenannte Merkel-Raute machen und die Daumen so halten, wie Angela Merkel das immer gemacht hat. Wer nicht ganz genau weiß, wie das aussieht, einfach Merkel-Raute googeln und dann hat man das Bild. Wenn Experten das behandeln, dann...
Das hilft schon, einfach so
ja, dann,
hier diese Raute.
Ja, wenn du das richtig stramm machst, merkst du, da ist so eine Dehnbewegung und das ist auf jeden Fall für die Muskulatur dann schon mal grundsätzlich ganz gut. Also wenn Experten das behandeln, dann gehen die auch mit Bewegung an den Daumen, sagt der Physiotherapeut Norman Schulz.
Aber was auch immer für Gelenke ganz günstig ist, ist eine sogenannte Traktion des Gelenkes. Das heißt, man nimmt mit der anderen Hand zum Beispiel den Daumen, umfasst den Daumen und gibt einen ganz leichten Zug, sodass die Gelenkpartner oder Gelenkflächen auseinandergezogen werden und dadurch eine Entlastung des Gelenkes entsteht.
So machen Profis das, ne? Ja. Jetzt nicht einfach am Finger rumpopeln.
Entschuldigung. Ja.
Und ansonsten natürlich kräftigen und stabilisieren.
Das kann ich aber doch wahrscheinlich auch zu Hause machen, oder?
Genau, also Übungen, die Griffkraft erhöhen, kannst du zu Hause machen. Norman Schulz empfiehlt beispielsweise Liegestütze, aber eben nicht so klassisch auf der flachen Hand oder auf der Faust.
Sondern abgewandelte Liegestütze auf den Fingerspitzen. Nicht unbedingt muss das auf dem Boden gemacht werden. Man kann das auch gegen die Wand oder gegen die Tür machen, um dort eine Stabilität erreichen zu können.
Kannst du mal machen hier?
Ja, sehen die Hörer natürlich. Ja, kann ich machen.
Okay, also du greifst quasi mit den Fingerspitzen an die Wand und machst dann an der Wand keinen Liegestütz
mehr. Genau, so ein bisschen so, man macht so eine Art Tigerkralle wie im Kung-Fu-Film so ein bisschen, lehnt sich dann gegen die Fingerkuppen und das ist eben das Gute, wenn man es an der Wand macht, dann ist nicht so das hohe Gewicht des eigenen Körpers da drauf. Das heißt, man kann so schon mit einer zarten Belastung beginnen, eben die Griffkraft da zu erhöhen. Aber kann natürlich dauerhaft dazu führen, dass der Handy-Daumen gar nicht erst kommt.
Aber ich meine, also egal wie viel wir das jetzt trainieren, es bleibt ja trotzdem eine Belastung und ein Dauereinsatz für den Daumen, wenn wir das Smartphone weiter nutzen.
Es gibt aber im Grundsatz auch eine Möglichkeit, den Daumen zu entlasten, nämlich indem du beide Daumen zum Tippen nutzt. Also sieht manchmal so aus, als hätte man Angst, dass das Handy runterfällt. Ne? Aber wenn du das Handy in beide Hände legst, entlastet das aus Sicht der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin den einen Daumen extrem. Und das hat schon 2016 diese Anstalt untersucht, welche gesundheitlichen Folgen die Nutzung von Handy und Tablet haben. Und die haben festgestellt, dass neben dem Daumen und jetzt kommen deine Beschwerden wieder, Nacken, Kopf, ne? Oberarm, Unterarm, Schulter, Handgelenk auftreten können. Also, wenn du doch die Anfänger-Tipp-Methode mit Doppelfinger machst, Doppeldaumen, dann entlastest du deinen Körper ganz
oder
schön.
Ein Tipp noch gegen Handy-Daumen ist so, wie Ältere, zum Beispiel meine Mama das macht, Handy in der einen Hand und dann mit dem Zeigefinger eins.
Das sieht sehr professionell aus. Oder du diktierst einfach die Nachrichten rein.
Auch eine gute Idee. Tipps gegen Handy-Daumen von Martin Schütz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In gleich 18 verschiedenen Sportarten werden seit heute die deutschen Meisterinnen und Meister gesucht. Die Finals heißt das Sportevent, das in Düsseldorf und Duisburg stattfindet. Aus vielen kleinen Veranstaltungen macht man also eine große. Und eine, der am Wochenende deutscher Meister werden will, ist Leon Fertig. Und Leon spielt 3x3. Hallo Leon.
Hallo.
Jetzt musst du uns vielleicht nochmal erklären, für die, die es nicht wissen, mich mit eingeschlossen, was genau ist 3x3?
Im Kern ist 3x3 Basketball. Wie man schon vielleicht raushört, spielt man dort 3 gegen 3 auf einen Korb und hat 12 Sekunden Zeit für einen Angriff bzw. einen Abschluss.
Okay, das heißt so ein bisschen vielleicht wie Streetball, also was manche vielleicht noch aus dem Sportunterricht aus der Schule kennen.
Genau so ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall deutlich rustikaler als das normale 5 gegen 5 und nochmal deutlich schneller.
Und das Feld ist halt viel, viel kleiner, ne? Und man hat halt, wie gesagt, nur einen Korb.
Genau.
Und du bist jetzt vor anderthalb Jahren vom Basketball zum 3x3 gewechselt. Warum? Also was macht diese Basketball-Variante, sag ich mal, für dich interessanter?
Zum einen habe ich hier in Düsseldorf, also hier ist unser Team stationiert, LFCY Düsseldorf heißen wir. Zum einen habe ich hier super gute Trainingsmöglichkeiten bekommen. Zum anderen würde ich sagen, dass es einfach ein Stück besser zu mir passt, zu meiner Spielweise, zu meinem Spielstil, da es einfach so ein bisschen rustikaler ist, nochmal körperlich mehr betont als 5 gegen 5 und halt einfach diese Schnelligkeit kommt mir sehr zugute vom Spiel.
Und man muss auch nicht so weit laufen, ne? Man muss ja nur auf kleinem Feld schnell sein.
Genau, das Feld ist deutlich kleiner. Ich würde aber behaupten, dass es nochmal, also es ist eine andere Ausdauer, eher so Intervallausdauer und ja, man hat halt nie so eine Sekunde Zeit, sich auszuruhen, wenn man auf dem Feld ist. Dadurch, dass es so klein ist und dass man nur dann zwei weitere Mitspieler hat, passiert immer irgendwas und man selber kann nie den Moment der Ruhe genießen.
Auch nochmal komplett anders als beim Fußball zum Beispiel, muss man sagen. Ja. Und macht es jetzt für dich als Sportler einen Unterschied, ob die deutschen Meisterschaften im 3x3 zusammen mit so vielen anderen spannenden Sportarten ausgetragen werden, also dieses ganze Finals-Event?
Also ich finde es erstmal super, die Finals geben gegen dieser Randsportart 3x3 einfach eine Möglichkeit, eine Bühne, es mehr an die Öffentlichkeit zu bringen. Und es ist schon was Besonderes. Ich würde sagen, in Deutschland sind die Finals, die deutschen Meisterschaften im 3x3 schon das größte Turnier, was wir hier haben.
Jetzt bist du am Sonntag dran, da findet der Wettbewerb für euch statt. Hast du bis dahin so ein bisschen den Kopf frei, um auch mal vielleicht bei anderen Events, Sportarten zuzuschauen? Oder lenkt einen das nur ab?
Tatsächlich ist ja viel überschneidend irgendwie, beziehungsweise ja, die Spiele, die ich habe, liegen ein bisschen auseinander. Aber heute hatte ich die Chance, beim Stabhochsprung mal reinzuschauen. Und es ist auf jeden Fall auch sehr interessant, wenn einem da so die Sportarten so nah in die Stadt gebracht werden. Ist was ich mir bis jetzt noch nicht angeguckt habe. War auf jeden Fall eine nice Erfahrung.
Und warst du schon beim Kanu-Polo? Das habe ich auch gelernt. Kannte ich vorher auch noch nicht so richtig. Findet ja auch statt, ne, bei den Finals.
Genau, findet auch statt. Da hatte ich jetzt aber leider noch nicht die Möglichkeit.
Aber ihr seid am Sonntag dran, du mit deinem Team. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und drück euch die Daumen.
Vielen lieben Dank.
Danke, Leon. Und wenn ihr anderen auch die Spiele verfolgen wollt, das könnt ihr bei der ARD und ZDF und im Livestream tun. Los geht's beim 3x3 am Samstag um 11 Uhr mit dem Halbfinale der Damen. Am Sonntag ab 13:20 spielen dann die Herren um den Meistertitel.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.